Ja, guten Abend, liebe Geschwister. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass auch einige Geschwister am Telefon mit uns verbunden sind, um auf das Wort unseres Herrn zu hören. Sorry, Technik ist noch nicht ganz fertig. Ja. Nun, wir wollen unter anderem in diesen Tagen uns mit den Gleichnissen des Herrn Jesus beschäftigen. Und dann taucht natürlich die Frage auf, ja, wieso beschäftigt sich denn der Leib des Christus mit den Gleichnissen? Die haben doch mit uns gar nichts zu tun. Aber Vorsicht, wir werden sehen, dass es da schon einiges an Querverbindungen gibt. Und deshalb zur Einleitung eben die Frage, warum beschäftigen wir uns denn eigentlich mit den Gleichnissen Jesu oder auch mit anderen Themen aus den Evangelien und aus dem Alten Testament? Warum? Ja, die Frage ist durchaus berechtigt. Bei der Suche nach Antworten auf diese Frage sind wir zum Glück nicht auf Vermutungen oder Meinungen von Menschen, noch von Traditionen, auch nicht von unseren eigenen Vorstellungen angewiesen. Wir finden sie direkt im Worte Gottes selber. Paulus schreibt zur Quelle der Gotteserkenntnis an Timotheus. Und ihr wisst ja, dass in Epheser 1, Vers 17 und 18 der Paulus als allererstes in seinem großen Gemeindegebet, wie das auch genannt wird, darum fleht, dass der Leib des Christus in der Gotteserkenntnis wächst. Das heißt, das ist die erste Aufgabe, die die Verkündigung hat, dass sie die Gotteskinder in die Erkenntnis Gottes einführt, ja, indem sie die ganze Schrift predigt. Und der Paulus sagt im 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 17, und dieser Brief wird ja nicht umsonst unter die Vermächtnisbriefe des Paulus gerechnet. 14 bis 17, 2. Timotheus 3. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christo Jesu ist. Welche heiligen Schriften sind gemeint? Das Alte Testament zunächst, ja. Natürlich auch die bis dahin geschriebenen Briefe des Apostels Paulus, die in den einzelnen Gemeinden zumindest teilweise schon zum Vorlesen vorlagen. Aber im Grunde war es der Tenach, das Alte Testament. Es geht nun weiter in Vers 16. Alle von Gott eingehauchte Schrift, so heißt es genauer, ist Nütze zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Wozu? Damit der Mensch Gottes vollkommen sei. Und dieses Wort heißt eigentlich passend gemacht werde. Und es ist die Aufgabe der Dienste, die der Paulus in Epheser 4 an die Gemeinde schreibt, dass die Heiligen eingerenkt werden oder passend gemacht werden. Also die sind schon heilig, müssen aber alle eingerenkt werden. Keiner kann sich davon ausnehmen. Also eingerenkt, damit der Mensch Gottes vollständig eingerenkt werde, wozu zu jedem guten Werke völlig zubereitet oder ausgestattet. Und das ist interessant, dieses Wort kommt aus der Seesprache und heißt eigentlich seetüchtig nach dem säkularen Griechisch. Ja, also jeder Gottesmensch soll seetüchtig sein. Ja, in der Lage, Stürme auf dem Meer im Bilde gesprochen zu überleben. Gottesmenschen müssen also durch die ganze von Gott eingehauchte Schrift passend gemacht und zubereitet werden, wie ein Schiff seetüchtig zum Auslaufen. Anders können wir den Willen Gottes für uns nicht kennen, noch etwa gute Werke vollbringen, die ja mit der Gotteserkenntnis zusammenhängen. Habe ich keine Gotteserkenntnis, weiß ich nicht, wie ich mich verhalten soll. Je früher ein Mensch in die ganze Schrift hineinwächst, desto besser ist es. Wie ernst das Thema ist, zeigen etwa die Verse aus 2. Timotheus 4, Vers 1 bis 4. Dort sagt Paulus: Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christo Jesu, der im Begriff steht, erstens Lebendige und Tote zu richten und zweitens bei seiner Erscheinung und drittens seiner Königsherrschaft. Ja, seiner Königsherrschaft. Vers 2, predige oder herolde das Wort, halte darauf oder tritt hinzu in gelegener und ungelegener Zeit, überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Warum? Vers 3, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selber Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und zu den Mythen. Mythen sind Märchen, erfundene Geschichten, Legenden, sich hinwenden oder auch hingeleitet werden. Dazu noch die Stelle in 2. Timotheus 2, Vers 7 und 8, wo Paulus ebenfalls den Timotheus ermahnt: Bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Halte im Gedächtnis Jesum Christum, erstens auferweckt aus den Toten. Und das zeigt den Start des Zeitraums der Neuordnung oder Wiederbringung des Alls an. Ja? Auferweckung aus den Toten, Startpunkt der Wiederherstellung aller Dinge. Zweitens, aus dem Samen Davids. Ja, warum denn das? Das ist ein Hinweis auf die Königsherrschaft Jesu auf Erden über Israel in Zion. Ja, das darf die Gemeinde nicht aus den Augen verlieren. Der Paulus warnt die Gemeinde etwa in Römer 11 durch das Bild vom Ölbaum eindringlichst. Ja, und wir wissen ja von der Ersatztheologie, wo gelehrt wurde über Jahrhunderte, ja, dass Israel als Heilsträger völlig abgewirtschaftet hätte und dafür eigentlich jetzt die Gemeinde da sei. Ja, und das ist natürlich grober Unsinn. Drittens steht hier, nach meinem Evangelium. Das heißt, der Leib des Christus hat die Aufgabe, unter dem Blickwinkel, den der erhöhte Christus dem Paulus gegeben hat, in das Alte Testament reinzuschauen, in die Evangelien reinzuschauen, um die Gedanken Gottes zu erfassen. Ja, das muss auf dem Hintergrund des dem Paulus geoffenbarten Wortes geschehen. Sonst gibt es heilloses Durcheinander. Und das haben wir ja bis zum heutigen Tag. Nun, Jesus hat über 50 Gleichnisse und Bilder in seinen uns der Schrift bekannten Predigten verwendet. Ein kleiner Teil von diesen etwa 50 Gleichnissen, die finden wir in den drei Evangelien Matthäus, Markus und Lukas gemeinsam. Andere sind singulär, also einzeln im entsprechenden Evangelium enthalten. Im Johannesevangelium zum Beispiel, da finden wir keine Gleichnisse. Also zumindest Abschnitte, die nicht Gleichnisse genannt werden, so wie in den anderen. Wohl aber Bilder für verschiedene Zusammenhänge, wie etwa der Tempel seines Leibes, das Bild der Schafe, der gute Hirte, der Weinstock und so weiter. Solche Dinge finden wir dort erklärt für das, was der Herr durch den Johannes predigen möchte. Die ganze bildliche Rede des Herrn Jesus gründet sich zu einem guten Teil auf bereits von den Propheten Israels gemachten Aussagen. Dass er sich darauf bezieht, beweist einerseits seine Messianität und andererseits den Fakt, dass die Schrift eigentlich von ihm spricht, vom Herrn Jesus selber. Die ganze Schrift spricht von ihm, dem Sohne Gottes. Nun gehen wir zu Grundlinien in den Büchern des Neuen Testaments. Ich bitte um Entschuldigung, dass man das nicht vielleicht bis ganz hinten lesen kann. Die Technik ist nicht ausreichend. Eigentlich müssten wir da in der Mitte noch einmal einen Bildschirm aufbauen. Aber wer das gerne haben möchte, der kann sich mit mir in Verbindung setzen und kann das auch bekommen. Ja. Also, Grundlinien zu den Büchern des Neuen Testaments. Folgende 9 Punkte müssen wir zum Lesen und Verinnerlichen des Neuen Testamentes beachten. Tun wir es nicht, dann gibt es eine Menge Verständnisprobleme und wir verirren uns sehr leicht in irgendwelche Gedankensysteme. Solche gibt es etliche, aber sie sind jetzt nicht Gegenstand unserer Betrachtungen. Ja? Also ich werde nicht sagen, das sieht der falsch und der sieht jener falsch. Das müsst ihr einfach hinnehmen, dass ich das nicht mache. Ja, warum? Weil das die Zeit dafür zu schade ist. Ist mir einfach zu schade. Wir wollen das auf das achten, was die Schrift sagt. Und da bitte ich euch, ja, ihr seid nicht entlassen aus der Verantwortung, all das, was ich heute Abend sage, auch in meinen anderen Diensten, an der Schrift zu prüfen. Nicht am Bruder XY, sondern an der Schrift, ob es sich also verhält. Ja, und natürlich ist das, was ich dazu zu dem Thema sage, der Stand meiner persönlichen Erkenntnis, die ich momentan habe. Ja, das muss ich einfach sagen. Und das sollt ihr auch berücksichtigen bei der Beurteilung. Und dann bitte ich noch, dass ihr mitbetet, damit das Wort des Herrn so gepredigt wird, wie es gepredigt werden soll. Da hat sich auch Paulus nicht geschämt, die Gemeinden darum zu bitten. In Epheser 6 in dem Aufruf und in Kolosser 4. Also, erstens, teilweise haben wir die Zusammenfassung jeweils auf der Bildwand. Erstens, der zeitlich erste Brief des Neuen Testaments war sehr wahrscheinlich der Jakobusbrief. Der wurde an die 12 Stämme in der Zerstreuung geschrieben. So sagt es der Vers 1. Und wahrscheinlich war der Brief um das Jahr 45 nach Christus entstanden. Also geschrieben war er an Israel, wie alle anderen nicht-paulinischen Briefe ebenso, inklusive dem Hebräerbrief. Das ist ein nicht-paulinischer Brief. Ja, man kann zwar, es gibt zwar Gedanken, ja, dass der Paulus diesen Brief geschrieben haben könnte, aber das wollen wir jetzt nicht diskutieren. Er gehört mit zu den nicht-paulinischen Briefen und dazu gehört auch die Offenbarung Jesu Christi, die nicht an den Leib des Christus direkt adressiert ist. Zweitens, das zeitlich erste detaillierte und vor allem niedergeschriebene Zeugnis der leibhaften Auferstehung Christi Jesu aus den Toten im Neuen Testament, das war der erste Korintherbrief. Keines der Evangelien, ja, sondern der erste Korintherbrief. Er wurde um 57 nach Christus durch Paulus geschrieben. Wahrscheinlich entstand er im Lauf seiner dritten uns berichteten Reise in der Apostelgeschichte. Das kann man relativ leicht nachweisen, möchte ich aber jetzt nicht machen. Drittens, Paulus' Briefe entstanden wie folgt, und da geht es jetzt weiter mit diesen Jahreszahlen dort. Für die wollt ihr mich bitte nicht steinigen. Ja? Die sind für mich keine Diskussionsgrundlage. Ja? Das sind Annahmen, die man gemacht hat, um das ein wenig einzuordnen. Das macht aber sehr viel Sinn, das so zu tun, denn wahrscheinlich sind diese Briefe auch in der hier angegebenen Reihenfolge wohl entstanden. 53 bis 55 entstanden die Thessalonicher Briefe, beide. Um 57 beide Korintherbriefe, um 57 etwas später Galater, jedenfalls vor dem Römerbrief. Und jetzt kommt der Hebräerbrief ins Spiel, der war vermutlich im selben Zeitraum geschrieben worden, jedenfalls deutlich vor dem Jahr 70. Denn Jerusalem musste vom Inhalt her zu urteilen noch vorhanden sein, vor allem der Opferdienst im Tempel, ja, sonst macht der Brief keinen Sinn. Und seine Thematik basiert sehr wahrscheinlich auf dem Geschehen, das die Apostelversammlung in Apostelgeschichte 15 ausgelöst hat, nämlich die Frage, ob das Gesetz zu dem Evangelium noch ein Zusatz ist, ja, ob es gehalten werden muss, und zwar von den Juden oder von anderen. Ja. Und wir wissen, dass das der Hebräerbrief sehr stark behandelt. Das Jüdische gegenüber zu diesem Hebräerbrief, der an Israel geschrieben ist, ist der Galaterbrief, und der wurde von Paulus an die Nationen geschrieben. '58 im Frühjahr kam der Römerbrief hinzu. Bis hierher sind alle Briefe während Paulus Reisedienst verfasst worden. Also alle vorgenannten Briefe waren auf seinen Reisen noch entstanden. 60 entstanden, und das ist nun etwas fraglich, aber das passt sehr gut zusammen, entstanden die beiden Petrusbriefe. Sie sind nicht genau datierbar. Und der erste ist jedenfalls aus Babel geschrieben worden. So schreibt Paulus in 1. Petrus 5, Vers 13. Es macht keinen Sinn, ja, seine Aussage dort als Symbol zu sehen, ja, als indem er sagt, es sei von Babel geschrieben, und er meine eigentlich Rom. Das ist katholisch, Entschuldigung. Bringt auch nichts, ja. 61 hat der Paulus wohl Rom erreicht. Also inzwischen wurde der Paulus ja nach seiner dritten Reise gefangen genommen von den Römern, dann in Caesarea zwei weitere Jahre festgehalten worden, und schließlich wurde er dann von König Agrippa nach dieser letzten Verantwortung in Apostelgeschichte 26 nach Rom geschickt, und 61 ungefähr kam er dort an. In den Jahren 61 bis 63 entstanden dann die sogenannten Gefangenschaftsbriefe. Das ist eine Bezeichnung, die nicht in der Schrift vorkommt, die aber einen gewissen Sinn macht. Ja. Das heißt nicht, dass er praktisch eingelocht war, denn zwei Jahre lang hat er ja in einem von ihm selber gemieteten Hause gewohnt und hat alle empfangen, die zu ihm kamen, und hat öffentlich auch predigen können, eben bewacht durch einen Soldaten. 67 kam dann wahrscheinlich der erste Timotheusbrief hinzu, schließlich 67, 68 die beiden Briefe Titus und 2. Timotheus. Und jetzt erst ab dem Jahr 63 bis 70 folgt die Apostelgeschichte und das Lukas-Evangelium, wobei das aber nicht gesichert ist. Jedenfalls entstanden diese beiden Bücher noch vor der Zerstörung Jerusalems. Sie mussten also vor dem Jahre 66 oder eben mindestens vor dem Jahr 70 entstanden sein, weil sonst würde ja der Lukas, der sehr genaue Angaben macht, darüber geschrieben haben, ja, erstens, dass der Krieg begonnen hätte, ja, den die Römer geführt haben gegen Juda und Jerusalem, oder auch etwa die Zerstörung der Stadt. Also beide Bücher vor den Jahren 66 bis 70. 66 bis 70 war dann der jüdische Krieg, der schließlich in im Jahr 70 dann endet mit der Zerstörung Jerusalems und der weiteren Wegführung Israels unter alle Nationen. Viertens, die Apostelgeschichte, die beschreibt den Zeitraum von ungefähr 30 Jahren von der Himmelfahrt Jesu an, Kapitel 1 dort, bis Paulus zusammen mit Lukas und anderen Begleitern in Rom angekommen waren, etwa im Jahr 61. Fünftens, die Evangelien Matthäus und Markus, sie wurden jedenfalls auch vor der Zerstörung Jerusalems abgefasst, denn sonst wäre anzunehmen, dass sie darüber berichtet hätten. Angekündigt wird die Zerstörung Jerusalems in beiden Evangelien vom Herrn selber, also Markus und Matthäus. Matthäus 24, Vers 2 und Markus 13, Vers 2, die Stellen habe ich jeweils dahin geschrieben. Sechstens, das Evangelium Johannes. Das wird allgemein sehr viel später angesetzt, in den Jahren 80 bis 100, wie auch die Offenbarung. Aber daran muss man Zweifel hegen, denn die Texte setzen ein noch bestehendes Jerusalem voraus. Siebtens, die drei Johannesbriefe und der Judasbriefe, die lassen sich nicht genau datieren. Der Bullinger in seiner Companion Bible, der gibt auf jeden Fall an, dass sie vor dem Jahr 70 geschrieben sein müssen eigentlich, ja, vom Inhalt her. Und schließlich achtens, und das ist nun ein ganz wichtiger Punkt, alle Evangelien sind mit großer Wahrscheinlichkeit jünger als die Paulusbriefe. Das heißt, sie wurden nach den Paulusbriefen erst geschrieben. Zumindest jünger als seine Frühbriefe. Frühbriefe bezeichnet man die, die er während seiner Reise noch verfasst hat, also bevor er zum letzten Mal nach Jerusalem gereist ist. Schließlich noch was zur Offenbarung Jesu Christi. Sie muss geschrieben worden sein, als Jerusalem noch stand. Denn wenn Israel Buße getan hätte auf die Predigt der 12 Apostel an Pfingsten und danach, dann wäre das in ihr Beschriebene direkt in der Zeit nach Pfingsten erfüllt worden. Den Beweis dazu, den muss ich euch leider schuldig bleiben, weil das sonst mindestens eine weitere Versammlung erfordern würde, ja. Und ich würde auch jetzt den Rahmen der Betrachtung sprengen. Zwei ganz auffällige Beweise möchte ich allerdings euch mitgeben zum darüber nachdenken. Die sind nämlich sehr einfach. Beim Auftreten der beiden Zeugen muss ein intaktes Jerusalem mit Tempel und Opferstätte vorhanden sein. Ja? Ganz klar, denn nach 2. Thessalonicher 2, 3 und 4 setzt sich der Mensch der Sünde in den Tempel. Und es ist nicht ein ominöser Tempel, ein symbolischer Tempel, sondern eben der Tempel in Jerusalem. Und dann setzt auch die Wiederkunft des Messias, weil sie auf den Ölberg erfolgt, der in Jerusalem gegen Osten liegt, so beschreibt es Sacharja 14, der kommt in ein intaktes Jerusalem wieder zurück. Ja? Und zwar ganz einfach nach Apostelgeschichte 1, 9 bis 11, nach Offenbarung 1, 7, Sacharja 14, 3 bis 5, Sacharja 12, 10 bis 14 und Matthäus 24, 15 bis 30. Alle diese Stellen setzen ein intaktes Jerusalem voraus. Nun, was sind denn die wichtigsten Konsequenzen aus diesen 9 Punkten, die ich eben euch gesagt habe? A. Die Briefe, die sich mit dem Paulus vom erhöhten Christus durch direkte Offenbarung anvertrauten, Evangelium an die Unbeschnittenen, also an die Nationen, beschäftigen, sich mit dem Geheimnis des Christus aus Haupt und Gliedern, dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes beschäftigen, die sind älter als die Evangelien. Ja? Also das heißt, Briefe des Paulus, danach die Evangelien und die Offenbarung. Ja? B. Paulus hat das ganze Geheimnis des Christus und das ihm anvertraute Evangelium während seines Reisedienstes gepredigt. Nach Römer 15, Vers 19 hat er, so heißt es dort, von Jerusalem an bis Illyricum, das ist im heutigen Kroatien, und alte Karten beweisen sogar, dass Illyrien ursprünglich mal bis auf die Höhe von Wien gegangen ist. Ja, also rein landschaftsmäßig ging es bis in die Höhe des heutigen Wien. Also in diesem riesigen Bereich hat er, so heißt es dort, das Evangelium des Christus zum vollen Maß gebracht. Ja, das bedeutet, dass er komplett den Inhalt der Geheimnisse Gottes während seiner Reisen verkündigt hat. Nicht erst etwa geoffenbart in den sogenannten Füllebriefen. Das ist ein großer Irrtum. Ja, entschuldigt, wenn ich das so sagen muss. Aber ich muss es sagen, wenn man das ist relativ leicht nachzuweisen, weil alle Begrifflichkeiten dieses Evangeliums des Christus und des Geheimnisses Gottes oder der Geheimnisse Gottes, die finden sich in allen Briefen. Und der Begriff, das Evangelium des Christus zum Vollmaß gebracht, der findet sich auch in Kolosser 1, 25 auf das Wort Gottes. Dort sagt der Paulus, er habe das Wort Gottes zum Vollmaß gebracht. Ja, er spricht, er hat, wenn wir die gesamte Gottesoffenbarung, die wir schriftlich haben, mit einem Haus vergleichen, ja, dann ist das Alte Testament und die Evangelium praktisch das Grundgebäude und das Dach. Ja, also das, was ganz oben drauf gesetzt ist, ist das, was Paulus durch den erhöhten Christus geoffenbart bekommen hat. Schließlich C. Alle Briefe Paulus enthalten sein ganzes Evangelium und damit auch das Geheimnis des Leibes Christi in verschiedenem Umfang. Natürlich, aber eben alle enthalten es. Und D fügt sich genau diese Tatsache in das heilsgeschichtliche Konzept Gottes nahtlos ein. Denn laut Apostelgeschichte 15, 14 bis 17 wird es an Paulus Führung von den Zwölfen erkannt und von Jakobus proklamiert. Was proklamiert der Jakobus? Dass nämlich Gott zuerst ein Volk aus den Nationen nimmt für seinen Namen und danach zurückkehrt, um die zerfallene Hütte Davids wieder aufzubauen. Und jetzt erinnert ihr euch, dass ich vorhin behauptet habe, dass die Evangelien erst nach den Briefen des Paulus geschrieben wurden, mindestens gegen Ende, ja, dieses Zeitraums. Dann haben wir zunächst einmal die paulinische Botschaft als erstes schriftliches Zeugnis des Neuen Testamentes und danach folgt sozusagen wie heilsgeschichtlich nach der Entrückung der Gemeinde, wo Gott mit Israel weitermacht, ja, erfolgen die Evangelien, wie sie niedergeschrieben wurden, und auch die Offenbarung. Und genauso läuft es auch zeitlich ab. Ja, Gemeinde wird eingeschoben in den Haushalt Gottes. Zuerst Israel, dann Israel verschwindet, dann kommt die Gemeinde, sie wird entrückt, dann danach geht es mit Israel weiter. Erkannt haben die Zwölfe Folgendes: den Einzug der Sammlung des Leibes Christi, die gleichzeitige Beiseitesetzung und teilweise Verstockung Israels, was von Paulus übrigens im Römerbrief zum ersten Mal schriftlich niedergelegt wurde. Ja, dort kommen die Beweise dazu, was in Apostelgeschichte 15 diskutiert wurde. Und er hat es von Anfang an seines Dienstes verkündigt. Und nach Ende der Sammlung des Leibes Christi, nach seiner Entrückung, fährt unser Gott mit der finalen Zurechtbringung Israels und der Errichtung der Königsherrschaft des Messias auf Erden weiter. So viel da zunächst einmal. Nur das Licht mal bitte anmachen. Es kommt dann nur noch eine Folie gegen später noch. Ja. Der nächste Punkt wäre die Grundlinien zum Verständnis der Gleichnisse Jesu. Bevor wir überhaupt an die Gleichnisse selber gehen können, müssen wir noch einige Tatsachen beleuchten. Und wir stellen dazu ein paar Fragen. Insgesamt 5. Erstens, zu wem spricht der Herr Jesus in den Gleichnissen? Die erste Frage, die wir klären müssen. Zweitens, warum oder wozu verwendet er sie, die Gleichnisse? Beim Antworten auf diese Fragen haben wir es leichter, wenn wir zuvor noch 2 weitere Fragen stellen. Erstens, war drittens, zu wem war denn der Herr Jesus gesandt? Ja? Und viertens, zu welchem Zweck kam er in den Kosmos? Da haben wir ja gestern Abend und heute Morgen schon einiges dazu gehört. Und es hat mich sehr gefreut und mir den Beweis wiederum geliefert, wie schon seit über 20 Jahren, wo wir hierher kommen dürfen, also ich wenigstens, ja, hat mir den Beweis geliefert, dass der Herr Jesus alle Botschaften, die von hier gepredigt werden, selber synchronisiert, ohne dass die Brüder sich im Detail abgesprochen haben. Ja. Also das ist für mich wieder ganz gewaltig gewesen, auch jetzt für diese Freizeit. Wir werden das dann ja noch sehen. Also zu welchem Zweck kam er in den Kosmos? Alle 4 Fragen beantwortet der Herr zum Glück selber. Und das ist das Schöne. Ja, wir brauchen, es ist tröstlich und es gibt uns Felsengrund unter unsere Füße. Warum? Weil wir nicht auf den Treibsand unserer eigenen menschlichen Vorstellungen dazu angewiesen sind. Und auch nicht von Leuten, die sich dafür halten, dazu was sagen zu können. Ja? Und zwar, Merksatz, die Antworten Jesu bestimmen dann auch die genaue und damit allein zulässige Vorgehensweise, um an das schriftgemäße Verständnis der Gleichnisse heranzukommen. Das, was der Herr Jesus uns selber sagt, bestimmt unsere Gedankenrichtung. Ja? Wenn wir davon abweichen, weichen wir von ihm ab. Die erste Stelle dazu lesen wir in Johannes 3, wo der Herr Jesus dem Nikodemus, dem Lehrer Israels, einiges zu sagen hat. Wir lesen Johannes 3, 13 bis 17. Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und das ist ein Zitat aus Psalm 68 entnommen, zum Beispiel an der Stelle. Und jetzt kommt Vers 14, und gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern äonisches Leben habe. Denn also hat Gott den Kosmos geliebt, dass er seinen einzig geborenen, nicht eingeborenen, einzig geborenen oder gezeugten Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern äonisches Leben habe. Und jetzt kommt wichtig, denn Gott hat seinen Sohn nicht in den Kosmos gesandt, damit er den Kosmos richte, sondern damit der Kosmos durch ihn errettet werde. Kosmos im Griechischen beinhaltet alle Himmel und die Erde. Ja, selbst im säkularen Griechisch ist es so. Ja. Himmel, die Himmel und die Erde, das was in 1. Mose 1, Vers 1 steht. Den 16. Vers, den kennen und zitieren viele Leute. Aber den wichtigen Zusammenhang, aus dem er genommen ist, der wird uns oft verschwiegen. Ja, weil da stehen Sachen drin, die manche Leute nicht mögen. Ja?
Manche?
Ja. Ja, das habt ihr jetzt gesagt. Ja. Also ich möchte mich vorsichtig ausdrücken und möchte auch, dass wir in Liebe die Wahrheit sagen. Ja? Aber es ist nun schon die Wahrheit, dass die meisten Gotteskinder das ablehnen, ja, was da steht. Vers 17. Ja? Nun lassen wir das einfach mal stehen und denken dran, dass diese Wahrheit auch geoffenbart werden muss. Ja? Wir können das nicht selber uns nehmen. Antwort auf die Frage 4, beziehungsweise teilweise auf 1. Der Herr Jesus kam, um erhöht zu werden, wie einst Mose die Schlange erhöhte, nämlich um Israels Willen. Ja? Denn dorther hat er das Beispiel genommen, in der Wüste. Also muss sein Kommen zunächst mit Israel zu tun haben. Wenn er dem Nikodemus gegenüber eine Geschichte aus Israels Vergangenheit präsentiert. Ja? Zweitens kam Jesus, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern äonisches Leben habe. In der Zwischenzeit bin ich der Meinung, äonisches Leben müsste man eigentlich vom Sinn her eher so wiedergeben, dass es heißt, es ist ein Leben, das durch Zeugung Gottes entsteht und deshalb auch die Äonen überdauert. Ja, weil die Äonen hören ja mal auf. Ja. Aber das ist ein Nebengleis, denkt einfach mal darüber nach. Sein Kommen hatte also von, halten wir jetzt, ja, drittens, habe ich vergessen, Jesus kam nicht, dass er den Kosmos richte, zum ersten Mal, als er da kam, sondern dass der Kosmos durch ihn errettet werde. Ja. Sein Kommen hatte also von vornherein auch eine kosmische Dimension. Und die wird uns ganz speziell im Johannesevangelium ganz am Anfang geoffenbart. Warum? Weil das Johannesevangelium den Herrn Jesus als einen vollmächtigen Gotteszeugen darstellt. In keinem Evangelium wird die Vollmacht Jesu in dieser ausgeprägten Form wiedergegeben. Müsst ihr mal unter dem Blickwinkel mal lesen. Wir kommen in Johannes 10 auf diese Tatsache später noch einmal zurück im Laufe eines weiteren Dienstes. Israeliten, die nach 4. Mose 21 um ihre Rebellion gegen Gott, den Gott Israels willen, von den Giftschlangen gebissen waren, die mussten auf die durch Mose erhöhte Schlange blicken. Ja, warum denn? Weil sie dann von dem Gift der anderen Schlangen geheilt wurden. Ja, das bedeutet doch, dass der Herr Jesus, weil er an den Pfahl erhöht werden musste, das war kein Kreuz, sondern einfach ein Pfosten, der in der Wüste stand. Ja, und da hat der Mose diese Schlange dran befestigt. Und die mussten an diese Schlange gucken. Und wer da hingeschaut hat, der wurde was? Gerettet. Und wie werden wir gerettet? Indem wir auf den Herrn Jesus blicken, ja, indem wir auf sein Werk blicken, ja, nicht auf unsere Leistungen, nicht auf fromme Handlungen, haben wir gestern Abend, heute Morgen gehört, sondern auf ihn, der praktisch über dem Todesstrom liegt, ja, wie uns der Johannes gesagt hat. Es ist ein göttliches Prinzip, ja, dass der Herr Jesus hier eine klare Beziehung seiner Sendung zu der bereits zuvor geoffenbarten Wahrheit nimmt. Ja, eine klare Beziehung auf das, was schon geoffenbart war. Und das finden wir in der Schrift immer wieder und das zu uns das zum Verständnis der Zusammenhänge hilft. Das Bild oder Gleichnis von der auf einen Pfahl erhöhten Schlange. Und das würde schon allein mindestens eine Versammlung erfordern, müssten wir den Symbolcharakter und die Prophetie, die darin steckt, herausarbeiten. Und wir sehen, der Herr Jesus stößt ja damit auch uns selber, auch wir, auf uns, die wir das lesen, in der Denkrichtung ganz klar dahin, ja, dass wir sehen, dass das, was er hier alles sagt, dass das sein Volk betrifft. Ja, sein Volk zuerst. Und dann kommen irgendwann mal andere dran. Zuerst sein Volk. Von ihm redet nämlich dieses Gleichnis von der erhöhten Schlange und damit redet es von seiner Sendung, von seinem Auftrag. Wir werden sehen, dass das auch bei den anderen Gleichnissen nicht anders ist, sondern genau so. Sein nächstes, zweites sichtbares Kommen wird natürlich Gericht beinhalten. Da kommt er zunächst einmal zum Gericht. Und das haben die Propheten zigmal vorausgesagt, ja, zuerst kommt Gericht und dann kommt Rettung. Ja, das steht zigmal im Alten Testament. Nun zur dritten Frage, zu wem war denn der Herr Jesus gesandt? Das haben wir eigentlich schon beantwortet, aber auch darauf antwortet er selber auf diese Frage. Es ist bei der Gelegenheit, als eine kananäische Frau ihn für ihre besessene Tochter um Hilfe bittet. Nach Markus 7, Vers 26 war diese Frau eine Griechin, eine Syrophönizierin von Geburt. Also eine Hündin, ja, so wie die Juden damals sagten. Und in Matthäus 15, 21 bis 28 finden wir das auch beschrieben. Und diese fremde Frau, wie redet die denn den Sohn Gottes an? Sohn Davids, sagt die. War das nicht ein Schlag ins Gesicht der Israeliten, dass sie sich von einer fremden Frau sagen müssen lassen, hier, da ist der Sohn Davids. Das haben die alle nicht geschnallt damals, außer denen, die ihn erwartet haben. Ja, und es gab ja solche, genügend. Ja, kommen wir noch drauf zu sprechen. Also sie sagt, Sohn Davids, und doch antwortet der Herr Jesus ihr kein Wort. Was sagt er zu seinen Jüngern in Matthäus 15, 24? Nachdem sie sagen, er soll sie wegschicken, ja, er aber antwortete und sprach, ich bin nicht gesandt als nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Damals, ja, damals sichtbar gesandt zu Israel. Und dasselbe finden wir in Matthäus 10, als der Herr Jesus, nachdem er aus allen seinen Jüngern 12 erwählte, die er nach Lukas 6, 12 und 13 auch Apostel nennt. Damals schon, vor seiner Kreuzigung, ja, waren das Apostel. Er gibt ihnen jetzt in Matthäus 10, 5 bis 7 folgende Anweisung. Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, gehet nicht auf einen Weg der Nationen und gehet nicht in eine Stadt der Samariter, gehet vielmehr aber zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, indem ihr aber hingehet, predigt und sprechet, das Reich oder besser die Königsherrschaft der Himmel ist nahe gekommen, greifbar geworden, ja, nicht in ferner Zukunft, greifbar geworden, steht da, ja. In den Versen 22 und 23 gibt er auch die Gültigkeitsdauer dieses Auftrags an und erklärt folgendes, Matthäus 10, 22 und 23. Und ihr, nämlich ihr Jünger und die da alle vor ihm standen, ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, welches Ende? Das Ende des gegenwärtigen Äons. Das heißt, dieses Wort zielt also nicht in die damalige Zeit, sondern an das Ende in der Drangsal. Dort spricht er von diesem Ende. Wer ausharrt bis an dieses Ende, und das ist ja Israel, die Gemeinde ist doch weg zu dem Zeitpunkt. Ja. Also hat es mit der Gemeinde hier gar nichts zu tun, was da steht. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr Israeliten, die ihr predigt, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Also läuft dieser Auftrag noch. Der ist nicht abgelöst durch Matthäus 28. Ja? Der läuft immer noch. Der ist ausgesetzt. Ja? Der ging bis zum Jahr 70 und fängt nach der Entrückung der Gemeinde wieder an zu laufen. Ja? Dieser Auftrag mit den Städten Israels, wo sie hingesandt sind. Das ging doch zunächst eigenartig und die Jünger mögen sich gefragt haben, Herr Jesus steht doch jetzt gerade vor uns, was schwätzt er von seiner Wiederkunft? Ja, das haben sie wahrscheinlich gar nicht voll realisiert zu dem Zeitpunkt. Aber daraus wird deutlich, dass der Herr Jesus offenbar weggehen und wiederkommen wird, also sichtbar wiederkommen wird, und dann wird dieses Wort erfüllt sein, ja, das er hier ihnen gesagt hat. Noch etwas sagen diese Verse aus. Die Botschaft der 12 Apostel wird nicht erfolgreich sein, bis zum zweiten Kommen Jesu. So bezeugt der Herr Jesus das selber. Es ist also nicht so, dass die Apostel unfähig wären dazu, das zu erfüllen, sondern das war vom Herrn Jesus so prophezeit, dass das sich erst am Ende des Zeitalters erfüllt. Ja? Und warum? Weil es eben Nacht ist, in der niemand wirken kann. Und das Gleichnis vom Unkraut im Acker, an das wir dann noch kommen, ist ein deutlicher Hinweis genau auf diese Tatsache in diesen Versen. Jesus ist in den Kosmos und dort also zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels gesandt. Das ist die Antwort auf die Frage 3. An wen war der Auftrag Jesu gerichtet? Zu wem kam er? Der Paulus, der bestätigt das später im Römerbrief, dass es ganz genau so war. Wir schlagen auf Römer 15, 8 und 9. Römer 15, 8 und 9. Denn dieses sage ich, dass Jesus, und es steht sogar nicht einmal in allen Handschriften, da steht, dieses sage ich, dass der Messias ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen. Wann fingen denn die Väter an? Doch mindestens mit Abraham erst. Ja? Das geht bis zurück auf Abraham. Ja? Die Verheißung. Ja? Und es geht sogar genau genommen bis in den Garten zurück, nämlich dort in 1. Mose 3, 15, wo der Schlange gesagt wird, dass der aus der Frau kommende Same, nämlich der Sohn, der Schlange den Kopf zertreten wird. Ja? Bis dahin zurück geht letztlich ja, diese Aussage. Also um die Wahrheit Gottes Willen und um die Verheißung der Väter zu bestätigen. Dann Vers 9, damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Begnadigung willen, wie geschrieben steht, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinem Namen Lob singen. Und das sagt der David im Psalm 18. Und hier geht es nicht um den Leib des Christus. Ja? Die Nationen, die hier genannt sind, das sind die Nationen, die dann leben werden, wenn der Herr Jesus sichtbar hier sein wird. Ja, und eben um Israel, klar, natürlich. Wenn Jesus zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt ist, können wir noch fragen, ja, wie viele sind denn verloren von den Israeliten? Dürft ihr mal antworten. Alle aus allen Stämmen. Alle sind verloren. Paulus in Römer 3, alle haben gesündigt. Keiner erreicht die Herrlichkeit Gottes oder reicht hin, ja, zu der Herrlichkeit Gottes. Alle aus allen Stämmen. Aber aus denen, aus den Schafen des Hauses Israel hat er sich zu aller Zeit Auserwählte übrig gelassen. Nämlich solche, die wie zur Zeit Elias dem Baal oder anderen Göttern sich nicht gebeugt haben. Ja, das sind die ganzen Väter wie David und Hiskia, Josia und die ganzen Propheten, alle mitgemeint. Paulus in Römer 11 bekennt, Vers 4 bis 7, ja, dass es so war. So hatte Gott Israel schon zu Elia gesagt: Ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann, die ihre Knie vor dem Baal nicht gebeugt haben. Das heißt doch im Klartext, alle Menschen aus Israel, die Jahwe sich übrig ließ, war eine Wahl der Gnade. Abraham wurde aus Gnaden erwählt, nicht weil er ein, der war ein Götzendiener, heißt es extra in Jesaja irgendwo, ja. Und er diente fremden Göttern und Gott hat ihn genommen, den einen, den Abraham. Und die übrigen genauso. Und er, der Gott, der wählt, er führte sie so, dass sie für ihn übrig blieben. Ja, keiner konnte sich das auf sein eigenes Konto schreiben. Keiner. Ja. Sonst würde das nicht stimmen, was wir gestern Abend vom Johannes gehört haben. Ja? Wenn es einen gäbe, der nicht über diese Brücke laufen müsste, ja? Die da über den Jordanstrom liegt, ja? Über den Sohn. Wir haben jetzt Antworten auf die Fragen 4, 3 und teilweise schon auf 1. Was ist denn jetzt noch offen? Zu wem spricht denn der Herr Jesus in Gleichnissen und warum und wozu verwendet er sie denn? Und das erfahren wir dann aus Matthäus 13. Dort haben wir gleich 8 Gleichnisse. Das ist eine Häufung, wie sie sonst nirgends mehr in den Evangelien auftritt. Matthäus 13, 8 Gleichnisse am Stück. Ja. Und deshalb wird dieses Kapitel auch ein Schwerpunkt unserer Betrachtungen sein. Der Herr Jesus geht an dem Tag aus dem Haus hinaus in Kapernaum, wo eine große Volksmenge sich zu ihm versammelt. Und er geht deshalb in ein Schiff und er lässt sich ein Stück auf den See rausfahren. Er spricht also vom See aus an sein Volk. Also nicht direkt von Israel aus, wenn man so will, ja, sondern vom See, vom Meer, von den Nationen her, ja, spricht er sein Volk an. Eine besondere Sache, die wir jetzt nicht tiefer beleuchten können. Eine große Volksmenge versammelt sich dort und die stehen alle am Ufer. Und jetzt heißt es, er redete vieles in Gleichnissen zu der Volksmenge. Nach dem Gleichnis vom Sämann sagt er in Matthäus 13, 9 bis 16, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und die Jünger traten herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil euch, den Jüngern, nur denen, gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird genommen selbst, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hören nicht hören noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, welche sagt: Mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen. Und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz des Volkes ist dick geworden. Und mit den Ohren haben sie schwer gehört. Und ihre Augen haben sie verschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren. Ja, was soll das denn? Wollte der Herr Jesus nicht, dass sein Volk sich bekehrt? Wir müssen hier klar antworten, damals offensichtlich nicht. Ja, lassen wir das einfach mal so stehen, die Antwort kommt noch. Glückselig aber eure Augen, sagt der Herr Jesus zu den Jüngern. Und es waren doch Erwählte. Habe ich nicht euch die 12 alle erwählt, sagt er, Johannes 6. Ja. Erwählte also nur können hören. Das gilt grundsätzlich, das ist ein Grundgesetz Gottes. Keiner kann sich die Erwählung erarbeiten, kann sie herbeibeten oder sowas. Ja? Das ist ein absolutes Geschenk der Liebe Gottes. Und das gilt für alle Menschen, alle Geschöpfe, durch und durch. Glückselig eure Augen, dass sie sehen, eure Augen, dass sie hören. Nun haben wir den zweiten Teil der Antwort auf die Frage 1. Jesus redet in Gleichnissen zu den Volksmengen, zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Vers 34 und 35 in diesem Kapitel 13 hören wir eine weitere Erklärung durch Matthäus. Matthäus 13, 34, 35. Dieses alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, welcher spricht: Ich werde meinen Mund auftun in Gleichnissen, ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Welche Geheimnisse sind denn dem Leib des Christus geoffenbart? Das sind Dinge, die vor Grundlegung der Welt gelaufen waren, ja, im Herzen Gottes waren. Und der Herr hat es verborgen, was Israel betrifft, von Grundlegung der Welt an. Und deshalb gibt es einfach verschiedene Geheimnisse. Es gibt Geheimnisse der Königsherrschaft, die gehen Israel an. Und es gibt Geheimnisse für den Leib des Christus, die gehen den Christus an, ja, und seinen Leib und alles, was er mit seinem Leib macht. Ja, das hat der Paulus geoffenbart. Jesus redet also ohne Gleichnis nicht zu den Volksmengen und er erfüllt dabei alttestamentliche Prophetie. Die beiden Stellen beantworten uns die Frage 2. Warum redet Jesus zu den Volksmengen nur in Gleichnissen? Die Volksmengen sollen die Geheimnisse der Königsherrschaft der Himmel nicht verstehen, weil an ihnen die Jesaja-Verheißung erfüllt wird. Ist denn das nicht unverständlich? Kann die Volksmenge denn etwas dafür, dass sie nicht verstehen und sich daher nicht bekehren kann? Ja, da wird doch ganz klar, der Wille des Menschen, der hilft nicht. Ja, es kann sich niemand bekehren, ohne dass er gezogen wird, heißt es doch im Klartext. Ja, und diese Verheißung, Jesaja, sagt es ganz klar. Die Volksmengen waren damals nicht dazu da, die Geheimnisse des Reiches zu wissen. Und die haben nichts dafür gekonnt. Also muss doch Gott noch eine andere Lösung dafür haben, für das Problem, das er dann später löst. Und den anderen sagt er in Vers 11, euch aber ist es gegeben, die Geheimnisse der Königsherrschaft der Himmel zu wissen. Denn vor Volksmengen damals, fügen wir jetzt hinzu, noch nicht. Ja, die werden es auch verstehen, aber eben noch nicht. Spontan würde man sagen, Gleichnisse sollen doch einen schwierigen Sachverhalt anhand eines vereinfachten Vergleichs verständlich machen. Ja, das ist doch normal, menschlich gedacht. Hier ist aber das Gegenteil der Fall. Wir halten fest, Jesus verbirgt bewusst, aber in Erfüllung alttestamentlicher Prophetie Dinge, welche die Königsherrschaft Gottes oder die Königsherrschaft der Himmel betreffen. Ja, das macht der Herr Jesus selber und er hat seinen Grund dafür. Da erhalten wir nebenbei gleich die Antwort auf die noch nicht gestellte fünfte Frage. Welches Generalthema behandelt denn der Herr Jesus in den Gleichnissen? Ja, das ist ja nun die nächste Frage. Warum redet er? Das haben wir gewusst. Das ist Erfüllung alttestamentlicher Prophetie. Warum redet er aber in Gleichnissen? Und welches Generalthema behandelt er jetzt da drin? Die Antwort lautet, sie behandeln Geheimnisse der Königsherrschaft Gottes oder der Himmel. Und diese Gleichnisse beschäftigen sich erstens mit der Entwicklung dieser Botschaft und zweitens mit deren Empfänger. Ja, also es geht um die Botschaft selber. Es geht um die Empfänger dieser Botschaft. Es geht drittens um die Begleitumstände, die mit der Errichtung dieser Königsherrschaft in Israel verbunden sind. Ja, all diese Themen behandeln die Gleichnisse. Und schließlich viertens, wann er auf dieser Erde und im Kosmos diese Königsherrschaft aufrichtet. Ja, das sind alles Inhalte dieser Gleichnisse. Ein weiterer sehr entscheidender Lernertrag aus Matthäus 13 ist für uns, nicht jeder kann zu jedem Zeitpunkt alle Gottesoffenbarung verstehen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Ja, wir können doch nicht jetzt auf die Straße rausgehen und 14 Geheimnisse des Leibes Christi jemand vor die Füße legen und dann sagen, jetzt musst du es begriffen haben. Das geht doch nicht. Ja? Der muss doch vom Geiste Gottes vorbereitet sein. Der muss neues Leben haben. Ja? Der muss die Gotteswahrheit komplett mal für sich bejahen. Und erst dann kann man loslegen und sagen, du, der Herr hat dir und dir und die Geheimnisse für dich zu wissen geoffenbart. Ja? Das heißt, wir dürfen die Menschen, mit denen wir reden, über das Wort nicht überfordern, ja? Sondern müssen sehen, ist denn derjenige reif für sowas, ja? Dass man es ihm sagt. Allerdings müssen wir da gleich auf mögliche Fehlschlüsse aus dieser Feststellung hinweisen. Jetzt geht es noch etwa 5 Minuten. Ja? A. Wir bestimmen nicht, wer was versteht und was nicht. Das bestimmen nicht wir. Wir begegnen höchstens Menschen, die nicht verstehen und solchen, die das Ganze der Wahrheit verstehen können. Warum? Weil es ihnen eben gegeben ist. Ja, so läuft es. Weiter, B. Wenn ich gerade etwas nicht verstehe, dann kann ich mich nicht dadurch herausreden, dass ich sage, habe ich auch schon gehört persönlich, ja, ich bin halt nicht zu denen gerechnet, die das verstehen sollen. Das ist für andere. Ja. Vorsicht, das ist eine faule Ausrede. Ja. Wir ziehen damit Gericht auf uns. Ja. Wenn uns Wahrheiten präsentiert werden und wir merken in unserem Innern, da bin ich ja gefragt. Und ich gebe da eine faule Ausrede und sage, das ist schwierig, das ist ja ganz schwierig, da muss ich mich ja hinsetzen und darüber schaffen. So geht's nicht. Ja. Wir haben ja Verantwortung, sage ich mir selber, ja, nicht euch nur. C. Bezeugen müssen wir den ganzen Ratschluss Gottes. Ja, wie Paulus sich in seiner Verantwortung vor den Ältesten von Ephesus in Milet ausdrückt, in Apostelgeschichte 20, 26 und 27. Sonst werden wir am Evangelium Gottes schuldig. Ja? Das heißt, wir müssen jetzt auch in dieser Freizeit den ganzen Ratschluss, ja, so wie es uns gegeben ist, verkündigen. Sonst werden wir an den Hörenden schuldig. Und an Gott, der gesagt hat, sagt es. Ja, sagt es. Auch wird es bestimmt Unverständnis und Ablehnung durch die Hörenden geben. So mussten es die Apostel aus dem Mund des Herrn Jesus akzeptieren und früher schon die Propheten. Ein Wort an Hesekiel zum Beispiel, Hesekiel 13 und 11. Da sagt der Herr zum Hesekiel, nachdem er ihn gerufen hat, nachdem er diese große Gottesoffenbarung, den Thron Gottes mit den Rädern und so weiter gehabt hat, sagt er zu ihm Folgendes. Und er sprach zu mir, Menschensohn, alle meine Worte, die ich dir zu dir reden werde, nimm in dein Herz auf und höre sie mit deinen Ohren. Das ist der erste Schritt. Ich muss es selber hören, mich drunter stellen. Und dann sagt er weiter, und mache dich auf, gehe hin zu den Weggeführten, zu den Kindern deines Volkes und rede zu ihnen und sprich zu ihnen. So spricht der Herr Jahweh, sie mögen hören oder es lassen. Ja, wenn jetzt jemand hier heute Abend hier sein sollte, was ich nicht hoffe, der sagt vielleicht, ja, das ist, geht mich jetzt gar nichts an. Vorsicht. Ja, Vorsicht. Ich muss zumindest mal hinhören. Ja. Sie mögen hören oder es lassen. Wer es lässt, kann Problem geben. Ja, für denjenigen, der nicht hören will, obwohl er merkt, ich bin ja gemeint heute. Ja, mit dem, was gesagt wird. In Bezug auf Israel lernen wir von Paulus den äußerst wichtigen Zusammenhang in 2. Korinther 3, Vers 12 bis 17. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gebrauchen wir große Freimütigkeit und tun nicht gleich wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht anschauen möchten, das Ende dessen, was ihnen weggetan werden sollte. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt beim Lesen des alten Bundes dieselbe Decke unaufgedeckt, die in Christo weggetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Moses gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem Herzen. Und es kommt ganz wichtig, zur Zeit aber, da es zum Herrn umkehren wird, wird die Decke weggenommen. Ja, also es heißt, es wird gepredigt, dann ist es da drin und irgendwann kommt der Geist Gottes und macht lebendig, was ins Herz gesät war. Ja, oder er öffnet, wie bei der Lydia, ja, öffnet er das Herz, damit derjenige Acht gibt auf das, was zu ihm geredet war, an dem bestimmten Zeitpunkt oder früher schon. Der Herr aber ist der Geist, wo aber des Herrn Geist ist, da ist Freiheit. Noch liegt die Decke über dem Herzen der Söhne Israels, die Auserwählten sind aber ausgenommen. Römer 11, 4 bis 7. Und der Herr wird die Decke wegnehmen gegen Ende dieses Äons und das ist absolut sicher. Jetzt fassen wir einfach noch einmal die Fragen und die Antworten ganz kurz zusammen. Das habe ich jetzt hier hingeschrieben auf diese Folie. Erstens, zu wem spricht der Herr Jesus in Gleichnissen? Antwort, zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Zweitens, warum verwendet er Gleichnisse? Antwort, weil den Volksmengen nach Prophetie des alten Bundes das Verständnis der Geheimnisse der Königsherrschaft Gottes oder der Himmel noch verschlossen sind, nicht aber den Jüngern. Drittens, zu wem war der Herr Jesus gesandt? Zunächst, ja? Zu wem spricht der Herr Jesus in Gleichnissen? Zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Warum verwendet er Gleichnisse? Weil den Volksmengen nach der Prophetie des alten Bundes das Verständnis der Gleichnisse der Königsherrschaft Gottes verschlossen sind, nicht aber den Jüngern. Drittens, zu wem war der Herr Jesus denn gesandt? Eben zu den verlorenen Schafen des gesamten Hauses Israel. Ja? Zu welchem Zweck kam er in den Kosmos? Das war die vierte Frage. Dazu hatten wir eine dreifache Antwort. Erstens mal, um erhöht zu werden, wie der Mose einst die Schlange in der Wüste erhöhte. B, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern äonisches Leben habe. Und C, schließlich sandte Gott seinen Sohn nicht, dass er den Kosmos richte, sondern durch ihn errette. Ja, Und schließlich fünftens, welches Generalthema behandelt der Herr Jesus in den Gleichnissen? Antwort, die Königsherrschaft Gottes bzw. der Himmel und alles, was mit ihrer Errichtung zusammenhängt. All dieses ist Inhalt seiner Gleichnisrede. An die, denen es gegeben war, zu verstehen. Amen.
Amen.
Ich möchte noch beten mit uns. Lieber Vater, möchte dir ganz herzlich danken für dein Wort, dass du so gut bist zu uns, dass du uns durch deinen Geist und das, was du dem Apostel an die Nationen, zu denen wir gehören dürfen, geoffenbart hast, direkt durch deinen Sohn. Hab Dank, dass wir diesen Schlüssel haben, um in die ganze Schrift einzudringen. Und das schenk du jedem Einzelnen von uns, dass wir uns die Mühe geben, uns mit deinem Wort zu beschäftigen, dass wir uns deinen Gedanken aussetzen, dass damit deine Erkenntnis, die Gotteserkenntnis in unserem Herzen wächst und dass wir dann auch fähig werden, unserer Berufung gemäß zu wandeln, dass die Werke, die du zuvor bereitet hast, in uns und durch uns zustande kommen. Lass du auch die Tage dazu dienen, dass wir darin wachsen. Gesegnet seist du, du Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.